Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Ja, sehr gut, dass der Clip so lang geht. Es dauert immer, bis man so seinen Code eingetippt hat. Ja, nochmal, genau, richtig schön, dass wir hier sein dürfen. Wir freuen uns, dass wir heute hier sind, um predigen zu dürfen. Und das in dieser Hotel-Markus-Reihe. Genau, in den letzten Wochen entdecken wir die ja Stück für Stück und entdecken das, was Markus uns über Jesus erzählen möchte. Wie er uns schildert, wer dieser Jesus von Nazareth eigentlich war. Und am Anfang hat uns ja Christoph mit hineingenommen in die Einleitungsfragen, in die Entstehung, die Autorenschaft dieses Evangeliums. Mittlerweile sind wir schon einen ganz schön weiten Weg gegangen. Und heute ist bereits die achte Predigt oder das achte Mal, dass wir uns mit Markus Schriften auseinandersetzen. Aber wir möchten trotzdem noch mal kurz einen Sprung zurück machen an den Anfang dieser Reihe.
Vielleicht fragst du dich ein bisschen warum, weil vielleicht hast du es jetzt schon ganz schön oft gehört und vielleicht nervt dich dieser Anfangsteil auch schon ein bisschen. Aber wir wollen das trotzdem machen, weil zum Beispiel wir haben diese Predigt am Anfang verpasst und vielleicht bist du auch zum ersten Mal hier. Deswegen springen wir noch mal ganz kurz zurück. Weil, um dass wir uns dem Text von heute nähern können, dafür sind Kerngedanken vom Anfang einfach sehr zentral. Und wir stehen mit der Erzählung heute nämlich an einem Wendepunkt im Markus-Evangelium. Vielleicht erinnert ihr euch eben, was Christoph bei der ersten Predigt dieser Reihe eben gesagt hat. Und vielleicht hast du dir gemerkt, dass das Markus-Evangelium unumstritten das älteste und das kürzeste der vier Evangelien ist. Und Markus, dem geht es darum, die Frage zu klären, wer dieser Jesus aus Nazareth ist.
Und von Anfang an hat es eine klare Zielrichtung. Markus, dem geht es ums Kreuz. Von Beginn des Weges an, den das Evangelium mit uns geht, und um Christoph zu zitieren, ist klar, diese Geschichte nimmt ein schlechtes Ende. So ist das Evangelium aufgebaut. Es wirkt so, als wäre es immer nur ums Kreuz gegangen. Alles zielt darauf hin. Und heute lesen und beschäftigen wir uns nun mit einer Erzählung, die letzte vor dem Ostergeschehen ist. Direkt im Anschluss an den heutigen Text berichtet nämlich Markus dann von dem Einzug nach Jerusalem. Manche erinnern sich bestimmt an diese Schilderung mit den Palmblättern und dem lauten Hosianna. Heute also noch eine letzte Erzählung von dem, was vorab geschieht. Eine letzte, die offenbar vielleicht noch nötig ist. Nötig, dass sie geschieht, aber auch vielleicht nötig, dass wir sie lesen.
Genau, das wollen wir jetzt auch tun. Wir wollen diese Geschichte lesen und ich lese vor aus Markus 10, die Verse 46 bis 52 und ihr könnt, glaube ich, auch mitlesen gleich. Dann kam Jesus nach Jericho. Als er mit seinen Jüngern und einer großen Volksmenge die Stadt verließ, saß ein blinder Bettler am Weg. Es war Bartimäus, der Sohn von Timäus. Als er hörte, dass Jesus aus Nazareth da war, fing er an, laut zu rufen: Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Viele fuhren ihn an: Sei still. Aber der Blinde schrie noch viel lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Da blieb Jesus stehen und sagte: Ruft ihn her. Die Leute riefen den Blinden herbei und sagten zu ihm: Nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf der Blinde seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Jesus fragte ihn: Was willst du? Was soll ich für dich tun? Der Blinde antwortete: Rabuni, dass ich sehen kann. Jesus sagte zu ihm: Geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. Sofort konnte er sehen und er folgte Jesus auf seinem Weg. Ja, Bartimäus, dieser blinde Mann, den vielleicht manche von euch aus der Kinderbibel kennen, der mit hochrotem Kopf am Straßenrand sitzt und schreit. Aber selbst wenn du ihn nicht kennst, gar kein Problem, weil er wird uns ja in diesem Text vorgestellt. Wir haben euch drei Punkte mitgebracht heute Morgen Und für den ersten Teil lese ich euch direkt nochmal die ersten zwei Verse. Dann kam Jesus nach Jericho. Als er mit seinen Jüngern und einer großen Volksmenge die Stadt verließ, saß ein blinder Bettler am Weg. Es war Bartimäus, der Sohn von Timäus. Als er hörte, dass Jesus aus Nazareth da war, fing er an, laut zu rufen. Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Also wir erfahren erstmal ganz schön viel über diesen Bartimäus. Er heißt Bartimäus, Sohn des Timäus, ne, das ist Bartimäus. Er hält sich in Jericho auf, vielleicht wohnt er dort oder er ist extra in diese Stadt gekommen. Und wir erfahren, er ist blind und er ist ein Bettler. Aber eigentlich erfahren wir noch viel mehr als dieses erste Erscheinungsbild. Er muss ein interessierter, aufmerksamer Mensch sein, der seine Umgebung trotz seiner Blindheit wahrnimmt. Er nimmt wahr, dass etwas Wichtiges in der Stadt abgeht. Und wahrscheinlich sind viele Menschen in diesen Tagen durch die Stadt gezogen. Auch viele wichtige Lehrer, denen eine große Menschenmenge folgt.
Aber an diesem Tag ist irgendetwas anders. Bartimäus merkt, dass da einer, ein Pilger, unterwegs ist und der an ihm vorbeiläuft. Und das ist nicht irgendeiner, sondern einer, von dem man schon einiges gehört hat. Ein Mann, dem ein Ruf vorauseilt. Man sagt, dieser Jesus, das sei ein Wunderheiler. Einer, der die Menschen anders behandelt als erwartet und einer, der das Volk befreien wird. Das muss Bartimäus irgendwie gewusst haben, denn wir lesen hier nichts von irgendeinem Zögern oder einem Überwinden, was er braucht. Nein, er wittert seine Chance und er ruft laut, Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen.
Dieses Sohn Davids, ich finde, das hört sich in unseren Ohren oder in meinen zumindest erstmal irgendwie fremd an, außer wir sitzen vielleicht im Gottesdienst. Aber damals war das ein feststehender Begriff, mit dem zumindest die gläubigen Leute etwas anfangen konnten. Sohn Davids ist ein sogenannter Hoheitstitel. Und dieser Titel Davidssohn, der hat nicht den Fokus auf Familienabstammung, sondern der Fokus liegt darauf, dass aus dieser Familie der Messias kommen wird, der sein Volk retten wird. Und offenbar glaubt Bartimäus, dass Jesus dieser rettende Messias ist. Und mit diesem Ausruf, Sohn Davids, bekennt er direkt am Anfang laut seinen Glauben. Und er hofft darauf, dass dieser Jesus, dieser Messias, ihn hört und ihm, den blinden Bettler, heute begegnet.
Ich finde, das Ganze macht am Anfang direkt so ein bisschen den Eindruck, als sei das doch pures Glück, dass Jesus genau bei Bartimäus vorbeikommt und dadurch überhaupt diese Begegnung zustande kommt. Was wäre denn gewesen, wenn Bartimäus am ganz anderen Ende der Stadt gesessen hätte? Oder aber noch mal viel mehr, spätestens seit Christi Himmelfahrt vor 2000 Jahren läuft er sowieso nicht mehr einfach so durch die Stadt. Also, dass Jesus mir zufällig über den Weg läuft, ist doch dann wohl auch nicht zu erwarten. Ja und nein. Also zuerst mal zu Bartimäus. Vermutlich war das überhaupt kein Glück, denn wir wissen, Bartimäus war ein Bettler. Der hatte zu der damaligen Zeit keine Chance auf eine Arbeit und er war dementsprechend auf das Geld anderer angewiesen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Und wir wissen aus der Einordnung zu Beginn, dass wir uns zeitlich direkt vor dem Einzug nach Jerusalem befinden. Die Juden feiern das Passafest. Das war also auch der Grund, warum Jesus aus Galiläa mit seinen Jüngern und mit der ganzen Menschenmenge unterwegs war auf dem Weg dorthin. Und Jericho, da wo unsere Erzählung jetzt gerade stattfindet, liegt zum einen eben auf genau dieser Strecke nach Jerusalem. Und zum anderen war die Stadt durch ihre Lage im Tal ein beliebter Zwischenstopp für alle Pilgerer. Und da muss man wiederum noch wissen, dass die Juden zu so frommen und wichtigen festlichen Anlässen dazu angehalten waren, besonders großzügig zu Bettlern zu sein.
Jesus war also nicht zufällig hier in Jericho, sondern es lag auf seiner Wegstrecke, auf seiner Route. Und Bartimäus, der war ziemlich wahrscheinlich, wir können es natürlich nicht 100% sagen, aber es liegt nahe, dass er auch nicht zufällig an diesem Ort saß. Vermutlich hat er sich strategisch schlau positioniert, um vielen Pilgern zu begegnen und so reichlich Geld oder sonst was zu bekommen. Aber ja, die Frage vom Anfang stimmt auch und damit zurück zu uns. Die Begegnung mit Jesus, die bleibt für uns irgendwie unverfügbar. Aber vielleicht können wir uns immer wieder, so wie Bartimäus, bewusst positionieren. Herzlich willkommen, du, wir hoffen, heute Gott zu treffen. Ich vermute, diese Worte kommen dir bekannt vor. Wir haben sie gerade eben erst gehört. Und diese Worte, die hören wir seit einigen Sonntagen hier regelmäßig am Anfang des Gottesdienstes. Ja, wie cool, wir dürfen hoffen, Gott zu treffen. An jedem Sonntag hier im Gottesdienst, aber auch wenn morgen der Alltag wieder startet. Jeden Tag dürfen wir hoffen, diesen Gott zu treffen, von dem wir heute hören. Und wir wollen überhaupt nicht verschweigen, dass es auch ein Zwiespalt ist und eine Herausforderung, dass es eine Unverfügbarkeit ist, mit diesem Jesus oder ihn zu treffen. Und an manchen Tagen, da macht uns das vielleicht ganz schön zu schaffen und wir haben ganz schön wenig Hoffnung, Jesus zu treffen. Wir haben wenig Hoffnung, dass er einen Unterschied macht. Und an manchen Tagen, da gelingt es mir auch nicht, in dieser Hoffnungsperspektive zu leben. Und ich bin einfach unzufrieden mit mir, mit der Beziehung zu Gott und dann sogar vielleicht noch mit der ganzen Welt.
Ja, und an anderen Tagen, da ist diese Hoffnung präsent und vielleicht auch greifbar. Ja, Jesus zur Begegnung ist nicht mehr so möglich wie zu den Zeiten von Bartimäus, aber das ist ja eigentlich noch viel besser. Denn wir sind nicht an einen Ort oder an einen bestimmten Zeitpunkt gebunden. Jesus kann uns jeden Tag begegnen. In unseren Kollegen, in unseren Kindern, ja, in deiner Partnerin, deinem Partner oder vielleicht auch einfach im Busfahrer, der Busfahrerin. Und es lohnt sich zu hoffen und den Mut zu haben, diese Hoffnung aufrechtzuerhalten. Und Bartimäus, der hat mutig gehofft. Er hat geschrien, ohne sich um die Menschen um ihn herum zu kümmern. Und ohne zu wissen, wie weit weg Jesus eigentlich genau gerade ist. Man könnte sagen, Glauben mit Kraft bedeutet genau das, mutig hoffen. Und manchmal glauben wir eben kraftvoll und glauben mutig, sind voller Energie und Lebensmut und Glaubensmut. Die Beziehung zu Jesus, die läuft, ich habe Interesse an ihm und ich will ihm begegnen. Und dann plötzlich wieder so Stolperfallen. Menschen, die sich uns irgendwie in den Weg stellen, vielleicht sogar Menschen, die vermeintlich diesen Glaubensdrive uns nehmen wollen oder die uns da reinreden. Situationen, die da so gar nicht eigentlich reinpassen. Und Bartimäus, der erlebt es auch. Und dafür wollen wir nochmal die nächsten Verse lesen. Viele fuhren ihn an. Sei still. Aber der Blinde schrie noch lauter. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Da blieb Jesus stehen und sagte, ruft ihn her. Die Leute riefen den Blinden herbei und sagten zu ihm, nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf der Blinde seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus.
Die Menschen, die um Bartimäus herum sind, die sind also erstmal zumindest nicht so gehypt wie Bartimäus und die rufen nicht laut mit und machen ihm Mut, weiterzumachen. Nein, im Gegenteil, die Menschen um ihn herum, vielleicht sogar die Jünger, die Jüngerinnen von Jesus, die sind es, die ihn hindern wollen. Die sind es, die es hindern wollen, dass er Jesus begegnet. Ohne Begründung weisen sie ihn schroff zurecht. Er soll gefälligst die Klappe halten. Wir wissen gar nicht, was der Beweggrund ist, aber so oder so, sein hoffnungsvoller und mutiger Glaube, der wird ganz schön auf die Probe gestellt. Aber Bartimäus, der lässt sich von diesem Widerstand nicht abhalten oder verunsichern. Eigentlich sogar das Gegenteil. Sein Glaube löst so viel Kraft in ihm aus, dass er sich gegen diese Widerstände seiner Mitmenschen durchsetzt. Und diese Zurechtweisung, die lässt ihn nur noch lauter und noch intensiver als vorher rufen. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir.
Und plötzlich kommt Veränderung in diese Situation. Sein lautes Rufen, das wird gehört. Jesus bleibt stehen und lässt Bartimäus von den anderen Menschen zu sich rufen. Die, die ihn vorher noch ermahnt haben, die kommen nun auf ihn zu und ermutigen ihn, hinzugehen zu Jesus. Der kann es vermutlich kaum glauben, lässt seinen Mantel fallen, springt auf und kommt zu Jesus. Und das muss man vielleicht auch dazu sagen, für einen Bettler ist der Mantel vermutlich alles, was er hat. Aber diese Situation, dieses von Jesus nun angesprochen werden, das scheint für ihn so hoffnungsvoll, dass er bereit ist, alles zurückzulassen. Soweit mal zu dem, was hier passiert. Und dass der eigene Glaube auf die Probe gestellt wird, das kennen sicherlich einige von uns. Immer wieder in unserem Leben begegnet uns das. So eine Phase, bei der es sich vielleicht anfühlt, als würde mich irgendetwas oder irgendjemand daran hindern, Gott zu begegnen. Das können wie bei Bartimäus andere Menschen sein in unserem Umfeld. Menschen, die es mir schwer machen, zu vertrauen. Die eine andere Meinung haben oder die vielleicht mir meinen Glauben wegdiskutieren wollen.
Natürlich gibt es auch noch viel mehr als andere Menschen. Vielleicht sind es Sorgen. Ich habe gerade von meinen eigenen Sorgen erzählt. Es können auch Sorgen sein, dass man nicht am richtigen Platz ist oder Geldsorgen oder Sorgen um deine Kinder. Sorgen, die wie so ein Widerstand im Glaubensleben sind und die vielleicht manchmal sogar so flüstern oder mehr als flüstern sind, die uns einreden, sei leise. Zu deinem Gott zu rufen, bringt doch nichts. Lass es einfach sein. Oder vielleicht ist es auch manchmal einfach die Fülle des Alltags. Diese Gedanken, okay, heute gehe ich lieber nicht in Gottesdienst, heute gehe ich nicht zum Hauskreis. Ich habe einfach keine Zeit und morgens oder abends noch beten, nein, ich bin viel zu müde. Und ganz ehrlich, ob mein Gebet nicht auch wirklich bis zu Gott durchdringt, keine Ahnung. Vielleicht sind es diese Gedanken, sei lieber still. Und manchmal, da gehen solche Phasen vielleicht ganz schön schnell vorbei, so wie bei Bartimäus, war ja extrem schnell wieder vorbei. Aber ich glaube, leider gibt es auch manchmal so Phasen und Momente, die echt viel, viel länger und ausgeprägter sind. Und am liebsten würden wir für diese Phasen eine klare Lösung haben oder euch heute Morgen eine klare Lösung dafür präsentieren und diese noch biblisch untermauern.
Leider haben wir die heute nicht mitgebracht. Aber vielleicht können wir uns trotzdem von Bartimäus inspirieren lassen, wie er diesen Widerständen trotzt. Wie er trotz Widerstände nicht aufgibt, sondern dranbleibt und zu dem ruft, auf den er all seine Hoffnung setzt. Und genauso wie Bartimäus brauchen wir Jesus' Erbarmen. Ja, gerade in solchen schwierigen Momenten sind wir auf sein Erbarmen angewiesen. Und dann dürfen wir uns laut an ihn wenden und laut zu ihm rufen. Ja, Bartimäus ist ein bisschen wie die Story aus dem Lehrbuch. Er hat Mut, er bekommt die Chance auf Heilung, und er wird geheilt. Aber was ist denn jetzt, wenn dieser Mut oder diese Hoffnungsperspektive mir fehlt? Ist dann auch die Hoffnung auf Heilung weg? Eine schwierige Frage, auf die diese Geschichte auch wirklich nur bedingt Antwort gibt. Und das, wenn überhaupt, nicht mal in der Person Bartimäus, sondern in den anderen Menschen, die Jesus damit einbindet. Er delegiert seine Aufgabe an diese Menschen und die setzen das um. Ich muss sagen, mir schien dieser Teil anfänglich ziemlich scheinheilig. Erst sind die Menschen diejenigen, die ihn zum Schweigen bringen wollen, sind die Menschen, die ihn schroff anfahren und wollen, dass er nichts mit Jesus zu tun hat. Und jetzt, wo Jesus sie auffordert, plötzlich sind sie diejenigen, die auf ihn zugehen und sagen, ja, geh hin und Jesus ruft dich. Nur Mut. Dabei war er doch vorher schon mutig. Er war doch derjenige, der dran geblieben ist.
Ich finde Jesus ziemlich cool an dieser Stelle, weil er hätte die Menschen ja auch zurechtweisen können oder das Ganze einfach ignorieren können. In manchen Geschichten passiert das ja auch so. Aber an dieser Stelle entscheidet er sich, die Menschenmenge mit einzubeziehen. Und damit öffnet er nicht nur Bartimäus in dieser Geschichte die Augen, sondern auch den anderen Menschen. Er beteiligt die Menschen an dem, was passiert und lässt sie erkennen, dass diese Rufe von Bartimäus eine ganz schön mutige Aktion sind. Und damit ist es vielleicht plötzlich kein scheinheiliges Verhalten mehr, sondern ein erkennendes Verhalten. Sie dürfen plötzlich checken, dass Hoffnung für diesen blinden Bettler besteht, wenn Jesus ihn zu sich rufen lässt. Und so verändert Jesus was in dieser Menschenmenge. So werden aus Hinderer Förderer. Und ich glaube, manchmal, da geht es mir eigentlich genauso wie diesen Menschen. Ich bin so mit anderen Dingen beschäftigt, dass ich blind bin für den Mut oder für die Hoffnung anderer Menschen. Und vielleicht halte ich sogar mal meinen Mitmensch ab von einem hoffnungsvollen Versuch, weil ich in dem Moment nicht den Glauben habe, dass das was bringen könnte. Und in solchen Momenten bin ich genauso wie die Menschen in dieser Geschichte darauf angewiesen, dass Jesus auch mir die Augen öffnet und mich mit einbezieht in sein Handeln. Glaube mit Kraft bedeutet also dranbleiben wie Bartimäus und, so wie die Menschen, Jesu Handeln zu vertrauen.
Für den dritten Teil wollen wir uns nochmal die letzten beiden Verse anschauen. Jesus fragte ihn: Was willst du? Was soll ich für dich tun? Der Blinde antwortete: Rabuni, dass ich sehen kann. Jesus sagte zu ihm: Geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. Sofort konnte er sehen und er folgte Jesus auf seinem Weg. Diese Verse sind doch in unserer Zeit der Selbstbestimmtheit einfach nur herrlich, oder? Von wegen altbackenes, verstaubtes Buch. Sogar im theologischen Kontext nennt man das, was hier passiert, was Jesus da macht, die therapeutische Frage. Jesus nimmt Bartimäus ernst, komplett. Er ist nicht der Arzt im weißen Kittel, der von oben herab irgendwie sagt: Ich weiß, was los ist. Nein, er fragt ihn. Er geht auf Bartimäus ein. Was willst du? Was soll ich für dich tun? Und Bartimäus weiß das ganz klar. Und er nutzt nochmal einen weiteren Titel für Jesus. Er nennt ihn Rabuni. Also eine Steigerung von Rabbi, von dem Lehrer, ein Ehrentitel. Und er bringt in ganzer Klarheit hervor, worum es ihm geht. Rabuni, dass ich sehen kann.
Und dann wieder die Geschichte aus dem Lehrbuch. Bartimäus Glauben wird belohnt. Jesus heilt ihn. Bartimäus kann wieder sehen. Ich habe gemerkt, am Anfang habe ich darüber hinweggelesen, aber eigentlich ist es so krass, was da passiert. Plötzlich ist da wieder Helligkeit, Farben, Formen. Bisher hat Bartimäus Leben war von Hören geprägt und von Reden, aber nicht vom Sehen. Und plötzlich geht es. Er kann die Welt um sich herum mit seinen Augen wahrnehmen. Allein, dass Bartimäus sein Augenlicht an diesem Tag gewinnt, ist ja schon das Wunder schlechthin. Aber nicht nur das, es kommt eigentlich noch viel krasser und dieser Tag, der übersteigt alle Erwartungen von Bartimäus. Jesus sagt zu ihm: Dein Glaube hat dich gerettet. Und hier benutzt Markus das griechische Wort sozo, was einerseits gesund machen bedeutet und in seiner tieferen Bedeutung ganzheitliches Heilen, beziehungsweise sogar eben erretten, befreien. Es geht also um eine ganzheitliche Wiederherstellung. Und das bedeutet bei Jesus Beziehung zu ihm, Beziehung zu diesem Retter. Jesus ist also nicht irgendein Rabuni, ein Lehrer, der Wunder vollbringt und dann wieder von der Bildfläche verschwindet. Ihm geht es um mehr.
Wir haben uns anfangs die Frage gestellt, ob es nicht irgendwie doch pures Glück war, dass Bartimäus genau an der richtigen Stelle am Wegesrand saß. Und jetzt am Ende dieser Verse, am Ende dieses Textes wird irgendwie klar, dieser Weg, der rahmt die ganze Geschichte. Der, der in seinem bisherigen Leben durch sein Bettlerdasein am Wegesrand gefesselt war, erfährt nun durch seinen kraftvollen Glauben und durch die Begegnung mit Jesus ganzheitliche Heilung. Seine Situation verändert sich um 180 Grad. Der ehemals blinde Bettler folgt Jesus auf seinem Weg nach Jerusalem. Sein Leben wurde an diesem Tag auf jeden Fall auf den Kopf gestellt. Ohne zu wissen, was kommt, lässt er alles zurück und folgt Jesus nach. Jesus hat ihn körperlich sehend gemacht und das führt Bartimäus dazu, Jesus nachzufolgen. Glaube mit Kraft, könnte man sagen, übersteigt auch Erwartungen.
Bartimäus folgt also Jesus auf seinem Weg nach. Und auch wir als Leserinnen und Leser oder ihr als Hörende heute, wir werden von Markus an dieser Stelle mit nach Jerusalem genommen. Am Anfang haben wir an die erste Predigt zum Markus-Evangelium erinnert und an die starke Orientierung aufs Kreuz. Und bis hierhin hatten wir 10 Kapitel Zeit, Jesus erstmal oder näher kennenzulernen. Und gemeinsam mit Markus haben wir die Chance zu hinterfragen, ob Jesus wirklich der Retter ist und ob wir das glauben wollen. Und diese Verse heute, die laden nicht nur Bartimäus ein, Jesus nachzufolgen auf seinem Weg, sondern ganz persönlich dich und mich. Auch wir dürfen uns einreihen auf diesem Weg, auf dieser Zielgeraden, auf diesem Weg nach Jerusalem und damit zum Kreuz und mit all dem, was da in den nächsten Sonntagen noch folgt. Ich bete zum Abschluss. Jesus, ich danke dir für Begegnung mit dir. Ich danke dir für Geschichten, wo wir ganz schön viel lernen dürfen, dass du uns begegnen möchtest und dass daraus oft so viel mehr passieren kann, als wir uns es erhoffen. Jesus, danke, dass wir uns einreihen dürfen hinter Bartimäus und dir nachfolgen dürfen auf dem Weg nach Jerusalem und zum Kreuz und der Auferstehung. Amen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.